Es ist inzwischen zu einem guten Ritual geworden, dass die obersten Vertreterinnen und Vertreter der paritätischen Selbstverwaltung des AOK-Bundesverbandes beim AOK-Medienservice zu Gast sind. Deswegen darf ich auch heute wieder herzlich begrüßen Dr. Susanne Wagenmann, Aufsichtsratsvorsitzende für die Arbeitgeberseite des AOK-Bundesverbandes und ihr Pendant für die Versichertenseite, Knut Lambertin. Wir wollen wie immer ein wenig Bilanz ziehen, vielleicht heute ein bisschen mehr, denn der Bundestag hat Halbzeit. Von den 4 Jahren Legislaturperiode sind 2 schon wieder um. Aber bevor wir uns über nachhaltige Finanzen, Versorgungsgesetze, Klinikreformen unterhalten, müssen wir noch einmal nachträglich gratulieren zu 140 Jahren gesetzliche Krankenversicherung, 140 Jahren AOK und 140 Jahre soziale Selbstverwaltung. Die AOK hat das bereits im Mai ausführlich und erfolgreich gefeiert. Frau Dr. Wagenmann, was bedeutet Ihnen das Jubiläum?
Mir bedeutet das Jubiläum sehr viel, denn es zeigt einfach, was für eine Erfolgsgeschichte die Sozialversicherung an sich ist, aber auch die soziale Selbstverwaltung in der Sozialversicherung. Und sie zeigt 140 Jahre Erfolgsgeschichte, dass diejenigen, die den Sozialversicherungsträger tragen, diesen auch selbst verwalten, Beitragszahlende, also Versicherte und Arbeitgeber zusammen und nicht der Staat oder die Politik vom grünen Ministeriumstisch aus.
Herr Lambertin, 140 Jahre sind schon eine lange Zeit und wir haben es gehört, eine besondere Erfolgsgeschichte. Zumal, wenn man vielleicht bedenkt, dass den guten alten Otto Bismarck damals weniger die soziale Frage bewegt hat, als vielmehr, wie er der stärker werdenden Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen kann. Was verbinden Sie mit 140 Jahre GKV und Selbstverwaltung?
Ich verbinde damit vor allen Dingen die gesetzliche soziale Absicherung der Beschäftigten. Was vorher Selbsthilfe war, wurde damit gesetzlich auf die Beschäftigten und immer mehr Beschäftigte ausgerollt. Das darf man ja nicht vergessen. Vor 140 Jahren war es ja nicht so, dass alle abgedeckt sein sollten durch die gesetzliche Krankenversicherung, sondern nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Beschäftigtengruppen. Wir sind heute angelangt bei einer Versicherungspflicht, auch wenn der Staat sich weigert, das zu überprüfen. Dem Staat hat es ausgereicht, die Sozialversicherung verpflichtend zu machen, ohne zu prüfen, ob diese Verpflichtung eingehalten wird von den Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich, dass 140 Jahre AOK auch bedeuten, dass die AOK das Kaiserreich überstanden hat, die erste Deutsche Republik, die Weimarer Republik, das war der erste Sozialstaat, dann beim Hitlerfaschismus gleichgeschaltet worden ist, aber auch der Gedanke der AOK diese 12 braunen Jahre überlebt hat und dann bei der Wiedergründung der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialversicherung wieder mit am Start war und auch die deutsche Einheit überlebt hat und die Kasse dann auch war, die viele Versicherte der DDR-Gesundheitskasse übernommen hat. Und dementsprechend ist 140 Jahre AOK auch ein Erfolg für den Gedanken, dass Arbeitgeber, Beschäftigte einstehen und selbst organisieren soziale Sicherung, auch wenn die Kompetenzen natürlich in den letzten 140 Jahren sich verändert haben und auch in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten 3-4 Jahrzehnten massiv eingeschränkt worden sind.
Wenn man sich die finanzielle Situation der gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, mit den nächsten 140 Jahren wird es eng. Wie optimistisch sind Sie, Herr Lambertin?
Ja, ich habe ja bei der Jubiläumsveranstaltung schon den schlechten Karlauer gemacht, dass wir die 140 Jahre deswegen feiern, weil wir nicht wissen, ob nach diesen Gesundheitsministern der letzten Jahre wir auf 150 Jahre noch kommen. Aber Spaß beiseite. Ich gehe schon davon aus, dass das Sozialversicherungssystem die nächsten 10 Jahre überleben wird. Felsenfest sogar. Aber es steht vor massiven Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind nicht systembedingt, sondern sind politisch bedingt von außen in die Sozialversicherung getragen worden. Die Belastung der Sozialversicherung mit immer mehr gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, derer sich der Staat entledigt, den Sozialversicherungen überträgt, zumindest in der Aufgabenwahrnehmung und in der Finanzierung, aber selber bestimmen möchte darüber, das ist ein Prozess, der weiter anhält und ich sehe da noch kein Ende. Und die Frage ist, wie lange so ein System diese massive Aufgabenverlagerung tragen kann, insbesondere durch Beiträge finanziert. Das ist ja auch nicht so, dass der Staat die Aufgaben, die er den Sozialversicherungen überträgt oder wo er für Ausgabensteigerungen sorgt, dann selber finanzieren würde, sondern auch, wie man die jetzige Gesetzgebung sehen kann, es gibt den massiven Versuch, auch von kommunaler, von Länder, von Bundesseite, den Sozialversicherungen, insbesondere gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen, Aufgaben zu übertragen, aber die Finanzierung nicht zu leisten, selbst da, wo es gesetzliche Finanzierungspflichten gibt, wie bei den Investitionskosten für die Krankenhäuser oder Sollverpflichtungen bei den Pflegeeinrichtungen.
Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 macht da auch erstmal wenig Hoffnung. Frau Wagenmann, Bundeszuschüsse in den Gesundheitsfonds werden auf das gesetzliche Mindestmaß gestutzt. Für die Pflege hat der Bund gar kein Geld. Und Gesundheitsminister Lauterbach sind bisher nicht viel mehr als Beitragserhöhungen eingefallen in beiden Systemen. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, meine Einschätzung ist hier tatsächlich, dass es nicht akzeptabel ist, wenn die zuständigen Fachminister die notwendigen Einsparungen im Bundeshaushalt einfach mit Kostenverlagerung in die Sozialversicherung beantworten. Denn wer Zuschüsse zur Sozialversicherung kürzt, der spart eben nicht, sondern der bucht einfach nur Kosten auf die Konten der Beitragszahlenden um. Und das ist insoweit ein Problem, weil es sich, Herr Lambertin hat schon gesagt, wie ein roter Faden durchzieht. Es gibt gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die übertragen sind. Dafür gibt es ordnungspolitisch korrekt Steuermittel und Bundeszuschüsse. Und wenn man die jetzt einfach kürzt, dann setzt man eine Beitragsspirale in Gang. Das kann man ja offensichtlich nicht anders wollen. Oder man macht das Gegenteil von nachhaltiger Finanzpolitik, wenn man das zum Beispiel macht, was wahrscheinlich in der sozialen Pflegeversicherung geplant ist, was Herr Lauterbach zumindest schon hat verlautbaren lassen, dass man die Zuführungen zum Pflegevorsorgefonds tatsächlich entsprechend kürzt, um den fehlenden Bundeszuschuss auszugleichen. Das ist das Gegenteil von nachhaltiger Finanzpolitik oder nachhaltiger Sozialpolitik. Denn diese Zuführungen in den Zukunftsfonds sollen ja gerade dazu dienen, Steigerungen der Beitragssätze abzufedern, die aufgrund des demografischen Wandels auf uns zukommen. Wenn es hier keine weiteren Zuführungen gibt, dann haben wir weniger Kapitaldeckung anstatt mehr. Und das ist der falsche Schritt.
Lassen Sie uns noch rasch über zwei Reformen reden, die zwar bereits schwer diskutiert werden, aber erst in Grundzügen vorliegen. Krankenhaus und ambulante Versorgung. Was werden wir zuerst haben, Herr Lambertin? Eine qualitätsorientierte Krankenhauslandschaft mit spezialisierten Zentren und stabiler stationärer Grundversorgung oder die von Karl Lauterbach angepeilten 1000 Gesundheitskioske zur Stärkung der ambulanten Versorgung, vor allem in sozial schwächeren Vierteln?
Das sind ja sozusagen nur zwei Modelle für mannigfaltige Probleme. Ich fange mal beim Krankenhaus an. Wir wissen, dass es Qualitätsmängel bei den Krankenhäusern gibt. Wir wissen, dass ungenügende Spezialisierung zu ungenügender Qualität führt. Wir wissen gleichzeitig aber auch, dass es eine Krankenhausdichte in Deutschland gibt, die europaweit ihresgleichen sucht. Auf der anderen Seite haben wir aber, und das muss man ernst nehmen, bei den Menschen eine ungeheure Angst davor, dass Krankenhäuser schließen, weil sie Angst haben, da nicht mehr versorgt zu werden. Und es geht ja nicht um die onkologische Spezialbehandlung, wo die Menschen dann bei der Krankenhausschließung Angst haben, wo man diese Qualitätsmaßstäbe auch ansetzen kann. Sondern es geht bei den Menschen um die Angst davor, sich bei der Zubereitung des Abendessens in den Finger tief zu schneiden und keinen anderen zu finden, obwohl die niedergelassenen Ärzte und mit dem Notdienst zuständig wären, der das macht. Sondern sie gehen ins Krankenhaus, weil sie wissen dort, auch wenn vielleicht die Wartezeit in der Ambulanz größer ist, dass ihnen dort in irgendeiner Weise geholfen wird. Also geht es um ein Sicherheitsbedürfnis und es geht natürlich bei den Entscheidungsträgern vor Ort, auf kommunaler und auf Landesebene darum, was aber keiner thematisiert, dass jedes Krankenhaus auch ein Wirtschaftsstandort ist, wo Hunderte von Menschen arbeiten, die mehr oder weniger gut bezahlte Jobs haben, aber relativ sichere Jobs und was viel Infrastruktur nach sich zieht. So, und deswegen kann man die Krankenhausreform auch nicht ganz losgelöst von der ambulanten Versorgung diskutieren, weil für die Auflösung der Krankenhäuser oder für den Wegfall von Krankenhausbetten wir keine adäquate Antwort haben, um das Sicherheitsbedürfnis der Menschen auffangen zu können. Und auch keine Antwort für den Strukturwandel in der medizinischen Versorgung, also sozusagen das Thema Wirtschaftsstandort, Arbeitsplätze. Haben wir keine adäquate Antwort für bis jetzt. Der Gesundheitskiosk setzt ja an einem anderen Problem an, dass viele Menschen zum Arzt gehen mit sozialen Problemen oder in die medizinische Versorgung gelangen mit sozialen Problemen, die möglicherweise medizinische Auswirkungen haben, aber wo die staatliche Sozialberatung oder eigentlich müsste der Staat ja die Sozialberatung auch leisten, einfach nicht vorhanden ist beziehungsweise zentralisiert worden ist. Die dezentrale Idee der Gesundheitskioske stößt ja auf eine Zentralisierung von Sozialstrukturen beziehungsweise sozialer Infrastruktur für die Menschen. Also versuchen Sie mal, ein Sozialamt oder eine Sozialberatung zu finden, jenseits vom Jobcenter, was relativ zentral organisiert ist inzwischen. Das ist ja ein Problem. Und deswegen sehe ich die Gesundheitskioske als Antwort auf tatsächliche Probleme an, was für mich offen ist, ob tatsächlich die GKV überwiegend für alle sozialen Probleme bezahlen muss, beziehungsweise der Beitragszahler für alle sozialen Probleme den Aufwand leisten muss. Also es gibt ja staatliche Sozialleistungsträger, kommunal, es gibt Sozialversicherungen und am Ende sollen die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen das bezahlen. Das ist aber nicht vergleichbar mit der Problemlage vor Ort.
Herr Lambertin hat eine Menge Stellschrauben angesprochen und allein schon ein Gesetz wie die Klinikreform schafft schon viele Diskussionen. Wie ist Ihre Prognose für das nächste Jahr?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Prognose für das nächste Jahr habe. Ich habe eine Hoffnung und ich glaube, die darf man formulieren. Ich habe die große Hoffnung, dass es eine gute Einigung in Bezug auf die Eckpunkte zur Klinikreform gibt, sodass wir tatsächlich hier auch dringend notwendige Strukturreformen angehen, um zu einer Konzentration zu kommen bei den Krankenhäusern, die notwendig ist, zum einen, um das Personal überhaupt sicherzustellen, die Versorgung sicherzustellen und zum anderen, um die Qualität der Versorgung tatsächlich auch zu verbessern. Am Ende des Tages kann und muss eine Krankenhausreform tatsächlich auch zur Erhebung von Effizienzreserven und Effizienzgewinnen führen und somit tatsächlich auch zur Stabilisierung der Ausgaben beitragen. Und tatsächlich habe ich die Hoffnung, dass weitere Strukturreformen angegangen werden und dringend notwendige Maßnahmen zur Stabilisierung auch der GKV-Finanzen angegangen werden. Denn es muss klar sein, der Staat, und ich glaube, das ist in der Diskussion jetzt deutlich geworden, kann sich nicht zulasten der Beitragszahlen von seinen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und seiner Finanzierungsverantwortung einfach entpflichten, kann nicht einfach die Investitionsverantwortung für die Krankenhäuser einfach der GKV aufladen, er kann nicht einfach die Sozialberatung, die Verantwortung der GKV aufladen, sondern er muss hier tatsächlich entsprechend mitfinanzieren, weil wir sonst tatsächlich nicht mehr dafür sorgen können, dass unsere Krankenversicherung und überhaupt die Sozialversicherung leistungsfähig und finanzierbar bleibt. Und das ist meine große Hoffnung, dass auch hier Vorschläge zu ausgabenstabilisierenden Strukturreformen kommen und zur Nachhaltigkeit der Finanzierung von GKV und sozialer Pflegeversicherung, weil ich sonst die große Befürchtung habe, dass wir in eine Beitragsspirale geraten.
Wir dürfen gespannt sein und wir werden auch wieder die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, was passiert ist. Ich darf mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken bei Frau Dr. Susanne Wagenmann und Knut Lambertin, die beiden Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Frau Wagenmann für die Arbeitgeberseite, Herr Lambertin für die Versichertenseite. Mein Name ist Ralf Breitkopf.